Was für ein peppiges Lied. Gott mag Kinder, große und kleine. Das aktiviert auch die älteren Kinder, wie mich dann, so ein bisschen. Jesus hat Kinder geliebt. Das sehen wir im Neuen Testament, was uns überliefert ist. Und er hat sie uns als lebendiges Bild vor Augen gestellt, dass uns Erwachsenen was abhanden kommen kann, wenn wir vernünftig werden, wenn wir unsere Natürlichkeit verlieren und angepasst werden, vorsichtig werden, wenn wir ja unsere Vertrauensfähigkeit, wenn die uns vielleicht immer mehr abhanden kommt und wir immer vorsichtiger durchs Leben gehen. Gott mag Kinder, große und kleine. Ich finde, da wird auch deutlich, dass es beim Glauben nicht um eine Idee geht, um eine Sammlung von Wahrheiten und Verhaltensregeln. Das ist nicht das, was so in Kindern lebendig sein kann, sondern dass es um eine neue Wirklichkeit geht, die Gott durch den Glauben schaffen will und in die wir sogar als Erwachsene eintreten können und wodurch dann unser Leben, unser Denken, unser Handeln, unsere Motivation sich grundlegend verändern kann. Das, was unser Gott und Schöpfer gemacht hat vor 2000 Jahren, ist ja so unglaublich, dass er über Jesus als sündloser Mensch in eine sündige Welt gekommen ist. Und dass er sich Menschen berufen hat, zu seinen Nachfolgern gemacht hat, Menschen, die zu ihm gehören wollen, die an ihn glauben wollen. Und dass diese Menschen durch seine Erlösung zu einer neuen Menschheit geschaffen werden, die dann leben soll inmitten dieser sündigen Welt. Und darum geht es eigentlich in unserem heutigen Predigttext, wo ich den ersten Teil mit euch jetzt anschauen möchte. Jakobus 1, Vers 18 bis 21. Da heißt es, nach seinem Willen hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Liebe Geschwister, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb, indem ihr allen Schmutz und das Übermaß an Schlechtigkeit ablegt, nehmt das eingepflanzte Wort in Sanftmut an, das eure Seelen zu retten vermag. Unser Predigttext beginnt in Vers 18 mit dem Wort der Wahrheit. Was ist dieses Wort der Wahrheit? Kurz zusammengefasst durch das, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat: Gott liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Das verstehe ich als die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Message, wie man heute sagen würde, was Gott in Jesus, in seinem Sohn Jesus, seiner Schöpfung gezeigt hat, gesagt hat. Dass er, unser Gott, lieber leidet, lieber selbst den Preis bezahlt für unsere Sünde, als uns in Ewigkeit zu verlieren. Darin drückt sich für mich diese Wahrheit aus, dass Gottes Liebe zu uns, trotz allem, wie es ist in dieser Welt, vielleicht auch im eigenen Leben, dass Gottes Liebe zu uns unzerstörbar ist. Wir brauchen und wir können nichts dafür tun, dass Gott uns mehr lieben würde, als er es bereits jetzt tut. Das ist für mich der Kern dieses Wortes der Wahrheit, was unser Schöpfer uns durch Jesus gegeben hat. Es ist wie das kleine Neugeborene, das wir vorhin hier gesehen haben, die kleine Lotta. Ich fand es so schön, dass Sie heute schon im Gottesdienst sein können. Die kleine Lotta, die denkt noch gar nicht darüber nach, dass sie vielleicht etwas dafür tun müsste, um geliebt zu werden. Das ist ihr gar nicht bewusst und ihre Eltern lieben sie. Und die werden sie hoffentlich auch noch lieben, wenn die ihnen Schmerzen macht, wenn die ihnen ihre Hoffnungen, die sie vielleicht, die Eltern vielleicht das Kind reinlegen, zerstört. Eltern, wenn sie wirklich ihre Kinder lieben, in der Liebe, wie Gott uns liebt. Wir halten zu ihren Kindern innerlich den Kontakt, auch wenn die Kinder ihnen Heftiges zumuten. Und so und noch viel mehr liebt uns unser Gott. Das ist aus meiner Sicht das Wort der Wahrheit, das Kernstück des Neuen Testaments, vorbereitet im Alten Testament. Im Predigttext heißt es, dass wir durch das Wort der Wahrheit geboren werden sollen. Die kleine Lotta, Mittwochnacht wurde sie geboren. Es soll noch eine zweite Geburt passieren, durch das Wort der Wahrheit. Nämlich dann, wenn diese Botschaft vom Kreuz, diese Message Gottes von der unzerstörbaren Liebe Gottes zu uns, wenn diese Botschaft in unserem eigenen Herzen auf fruchtbaren Boden fällt. Und wenn es dann aufgeht, diese Saat, wenn sie wächst, und dann kann man mit Vers 21 sagen, dieses Wort der Wahrheit ist eingepflanzt worden in uns. Und das macht ja Vers 21 auch deutlich, das ist das Wort, das unsere Seelen zu retten vermag. Kurz zusammengefasst, wir brauchen vor unserem Gott und Schöpfer keine Angst haben. Trotz unserer Sünde brauchen wir vor Gott keine Angst haben, weil sein Richten, das Gericht Gottes, also da, wo Gott uns mit unserer Sünde und mit den schmerzlichen Auswirkungen unserer Sünde konfrontiert, da möchte uns Gott nicht verdammen dafür, sondern er möchte uns helfen, dass wir begreifen, wie schwer die Sünde wiegt, was für eine Tragweite sie hat, was sie alles zerstört. Gott möchte uns mit seinem Richten zur Einsicht führen, was in uns falsch, was in uns schlecht ist, verdreht, zerstörerisch ist, für uns oder für andere. Und deswegen brauchen wir vor Gottes Gericht keine Angst haben, wenn wir bereit sind, uns die Wahrheit von Gott zeigen zu lassen in seinem Gericht. Es geht ihm nicht darum, uns zu verdammen, sondern es geht ihm darum, uns zu erlösen. Wenn dieses Wort der Wahrheit bei uns in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt, dieses Wort, das Gott selbst aus freien Stücken raus, nach seinem Willen, wie es bei uns im Predigttext heißt, uns Sünder rechtfertigt, indem Jesus der lebendige Garant dafür geworden ist, dass er uns liebt und dass wir die Vergebung der Sünden durch Jesus haben können, indem wir unser Leben in die Hand von Jesus legen und sagen, Jesus, ich will nicht mehr mir selbst gehören, sondern mit meinen Sünden, mit allem Mist meines Lebens darf ich dir gehören, nimm mein Leben in deine Hand. Dann wird Jesus auch es anpacken können, in Ordnung bringen können, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Also wenn dieses Wort, was der Wahrheit, was ich gerade noch mal kurz umrissen habe, wenn das bei mir auf fruchtbaren Boden fällt, dann werde ich das, was hier im Predigttext am Anfang steht, mit zur Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Damit sind die ersten Früchte einer Ernte gemeint, Erstlingsfrucht. Das heißt, wir bekommen diese neue Identität, die Gott durch Jesus und in Jesus uns geschenkt hat, durch die er uns heiligt und rechtfertigt in Jesus, wofür Jesus sein Leben gelassen hat, als Unterpfand, dass das gilt. Das ist das, was durch das Wort der Wahrheit bei uns passieren soll, dass wir zu der Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe werden in dieser Welt, zu diesen neuen Geschöpfen, zu den neugeborenen, geistlich neugeborenen Menschen werden. Das ist das, was eigentlich mit dem Wort Christen gemeint ist. Wir gehören zu Christus. Wir sind sein Eigentum und nicht mehr Eigentum der Sünde, des Todes und des Teufels, sondern wir sind wieder da, wo wir eigentlich hingehören. Wir gehören zu Christus und deswegen nennen wir uns Christen. Jetzt heißt es in Vers 21, nehmt das eingepflanzte Wort in Sanftmut an. Wie kann man das verstehen? Irgendwie ist da was eingepflanzt, also es ist da und gleichzeitig soll man es aber auch annehmen. Und ich verstehe das so, diese ultimative Wahrheit, wie sie Gott uns geschenkt hat, in dem Wort der Wahrheit, wenn wir sie annehmen, was uns zu Erstlingsfrüchten macht, zu seinen Kindern, zu Kindern Gottes, diese Identität gibt, wir gehören zu Christus. Und das ist das Wichtige und das Wichtigste und das Entscheidendste. Dieses muss zur Umsetzung kommen. Das muss in unserem Leben sich konkretisieren. Das soll nicht nur Glaube im Herzen sein, sondern dieser Glaube wird erst griffig, wenn er im Leben, in der Konkretion des Lebens sich entfaltet, lebendig wird, Gestalt gewinnt. Wir sollen das eingepflanzte Wort in Sanftmut annehmen. Sanftmut drückt für mich aus das Gegenteil von Härte. Sanft, das ist so weich, offen. Jemand, der sanftmütig mit dem anderen umgeht, der macht ihn nicht platt, der bügelt ihn nicht nieder, sondern der lässt sich auf ihn ein, der übt auch keine Kontrolle über ihn aus. Und so dieses Wort in Sanftmut annehmen, das heißt für mich offen sein für das Wort der Wahrheit, was Gott als sein Evangelium grundsätzlich schon in mich reingelegt hat, dass ich da keinen Widerstand habe, keine Abwehrhaltung aufbringe, sondern dass ich dafür empfänglich bin, was Gott mir durch dieses Wort seiner Wahrheit in der Konkretion, in der Umsetzung, für die Umsetzung in meinem Leben zu sagen hat. Und es nimmt eigentlich bereits Vers 19 in den Blick mit der Aussage, geliebte Geschwister, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Ich hatte dieses Wort eigentlich immer so verstanden, dass das fürs zwischenmenschliche Miteinander gilt und habe dann bei der näheren Beschäftigung mit diesem Text gemerkt, na, ich glaube, das ist eher tatsächlich gemeint, dass es um das Reden Gottes geht, wo wir zuhören sollen. Deswegen habe ich auch noch den Vers 18 mit vorne dran genommen, weil das ja der unmittelbare Vers davor ist, wo es um das Wort Gottes geht. Und da wird es dann richtig spannend, wenn das wirklich Anfang Vers 19 heißt, dieses Zuhören betrifft das Reden Gottes, was dann auch im Vers 21 eben heißt, wir sollen es mit Sanftmut annehmen. Dann stellt sich ja die Frage, sind wir im Alltag, in dem, was in unserem Leben sich vollzieht, wirklich bereit, Gott zuzuhören bei dem, was er uns sagen will, was vielleicht gerade irgendwo blöd läuft oder schief läuft? Sind wir bereit, ich sag mal, den Mund zu halten, nicht gleich unseren Kommentar dazu zu geben, was gerade passiert oder vielleicht ärgerlich zu werden, weil Sachen passieren, sondern wirklich erstmal hinzuhören? Ich musste mal Französisch lernen und da gibt es ein Wort, das heißt entendre und ein Wort, das heißt écouter. Und unser Französischlehrer hat gesagt, entendre ist einfach, ich höre etwas und écouter heißt, ich höre zu. Im Deutschen gibt es ja auch dieses Hören, ja, ich höre, was gesagt wird, aber im Französischen ist mir das irgendwie bewusster geworden damals im Unterricht, dass es etwas anderes ist, ob ich einfach nur Schallwellen wahrnehme, ich kriege mit, was jemand sagt, oder ob ich wirklich versuche, das aufzunehmen, zu verstehen und vielleicht dann auch anzunehmen, zu akzeptieren. Wie gehen wir damit um, was Gott uns sagt? Nehmen wir das an oder wehren wir es abweisend zurück, so Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein, das kannst du doch nicht von mir wollen. Wir Menschen neigen ja dazu, von unserer eigenen Sichtweise sehr überzeugt zu sein. Unsere Überzeugungen, die sich irgendwie gebildet haben, für absolut richtig und wahr und unhinterfragbar zu halten, den eigenen Weg als den richtigen anzusehen, unsere Vorstellungen, Methoden, Ziele für die wahren zu halten. In dem Kommentar zu dem Jakobusbrief habe ich gelesen, wir halten uns schnell für klug und weise, aber sind doch zum Hören oft träge und unwillig. Wir kommen da nicht so in Gang, wollen nicht so richtig. Und es ist ja auch noch so, dass dann noch von dem zornigen Erregen da die Rede ist in unserem Text. Wenn wir in Wallung kommen, weil uns was nicht gefällt, dann können wir ja noch weniger aufnehmen und klar denken, was Gott uns sagen will, was er uns zeigen möchte. Ich habe bei mir selber auch gemerkt, wenn ich so irgendwie im Alltag mich aufrege, weil meine Frau mir wieder nicht richtig zugehört hat oder weil die Kinder nicht machen, was ich ihnen sage, dann passiert schnell das, was da in dem Predigttext steht. Ich werde ungerecht. Weil ich mit meinem kleinen Ausschnitt, den ich auf die Situation habe, ganz schnell dem anderen Unrecht tue. So falsch vielleicht es ist, was er da gemacht hat. Aber in meiner Bewertung kann sein, dass ich einen viel zu kleinen Blickwinkel habe auf das, worum es wirklich geht. Ich habe in meiner Ehe und bei meinen Kindern am schmerzlichsten sehen müssen, dass oft Gottes Sicht die viel umfassendere war als meine eigene. Und dass ich in meinem Eifer, in meinem Zorn, dann, wo ich dann meine, jetzt doch was richtig klarstellen zu müssen, dass ich mich in meinem Eifer für das Richtige, dass ich es nicht besser gemacht habe, das Ganze, sondern noch zusätzlichen Schaden produziert habe durch Ungerechtigkeit, indem ich Leuten Unrecht getan habe. Ich mache inzwischen ganz gute Erfahrungen damit, mit diesem erstmal Schweigen, hören, aufnehmen und dann mit Jesus drüber reden. Gerade in Situationen, wo ich merke, da wird Ärger in mir ausgelöst, es wirklich dann erstmal Gott zu überlassen, mit ihm im Gespräch darüber zu bleiben. Und ich habe festgestellt, wenn Gott sich dann um die Sachen kümmert, ohne dass ich was unternehmen musste, beziehungsweise dass ich nur mit ihm darüber geredet habe und gebetet habe, und dann verändert sich bei dem anderen was, dann weiß ich genau, das lag nicht an mir, sondern es lag am Gott, alle Ehre ihm. Als Pastor hat man ja einige Kontakte in Gemeinden, wo man tätig ist. Man kriegt immer wieder mit, wie es Leuten geht, gerade wenn sie in der Mitarbeit stehen oder Verantwortungsträger sind. Und denen geht es manchmal nicht gut. Wenn andere aus der Gemeinde dann kritisieren, was sie machen, es besser wissen, wie man es eigentlich machen sollte, wie dann Kritik auf wenig wertschätzende Weise rüberkommt und wie es dann diejenigen, die bereit sind, sich aktiv einzubringen, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wie die dann doch schnell demotiviert werden können. Ich habe jetzt mal unseren Predigttext mal so ein bisschen versucht durchzubuchstabieren, was so Kritik betrifft. Man kann es jetzt auch aufs menschliche Miteinander allgemein übertragen, nicht nur auf Gemeinde. Nehmen wir als erstes mal die Herzenshaltung des Kritikgebers in den Blick. Also derjenige, der etwas wahrnimmt, was nicht gut ist und da etwas verändern möchte. Seine Herzenshaltung, die zeigt sich dann nämlich tatsächlich in der Bereitschaft, wenn er die Kritik weitergibt an den Kritikempfänger, ist er bereit zuzuhören, was dann derjenige, den er kritisiert, wie der darauf reagiert. Und da zeigt sich dann, ob es ihm einfach nur darum geht, mal seine Erkenntnis weiterzugeben und das loszuwerden, was er da auf dem Herzen hat, vielleicht auch seine Erregung abzubauen. Oder liegt ihm wirklich an demjenigen, mit dem er spricht? Geht es ihm tatsächlich um eine Verbesserung der Sache? Wenn der andere nämlich dann erklärt, so und so ist es zustande gekommen, wischt er das dann beiseite, der Kritikgeber? Oder nimmt er das auf und nimmt es ernst und ist dann bereit, auch einen anderen Blickwinkel auf die Sache einzunehmen aus der Sicht desjenigen, den er kritisiert hat? Und da zeigt sich dann schnell, geht es demjenigen, der Kritik gibt, nur um seine persönliche Sicht und Beurteilung der Sache oder um ihn selbst und seinen Ärger und dass er das jetzt los wird? Und, oder geht es ihm wirklich um die Sache, die verändert werden soll? Und nimmt er dabei auch denjenigen im Blick, mit dem er gerade spricht? Oder sieht er vielleicht über den hinweg? Umgekehrt rum ist natürlich genauso. Also der Kritikempfänger, der hat ja auch eine Herzenshaltung. Und da zeigt sich auch, ob er bereit ist, dem Kritikgeber zuzuhören. Ob er verstehen will, was derjenige, der ihn da adressiert, was der vorzubringen hat, was der wahrgenommen hat, was dessen Anliegen ist. Oder geht er gleich in Verteidigung, verbal oder auch über Zorn noch mal ein bisschen kräftiger vielleicht? Oder meint er, sich erklären zu müssen, rechtfertigen zu müssen? Geht er zum Gegenangriff über? Und so weiter. Ich fand es mal so schön zu hören, im menschlichen Miteinander sind wir eigentlich alle keine Profis. Sogar die Profis nicht. Ich kriege das immer wieder mit, wenn ich von Leuten höre, die haben Psychologie studiert, die therapieren andere. Und dann kriegt man mal einen Einblick über Familienangehörige von denen, wie schlecht es ihnen gelingt, ihr ganzes Wissen, mit dem sie anderen wirklich vielleicht helfen können, wie es ihnen aber nicht gelingt, es im eigenen Leben, in eigenen Konflikten dann zur Anwendung zu bringen. Ist vielleicht ein bisschen entlastend, wir sind alle keine Profis, wir dürfen alle miteinander Lernende sein. Wenn wir Jesus gehören, und das wird ja auch in dem Predigttext deutlich in Vers 21, dann ist es unsere Aufgabe, dass alles Schmutzige und das ganze Übermaß an Schlechtem, dass wir uns bemühen, dass wir das immer mehr loswerden können, dass wir das ablegen können. Mit Jesus unterwegs sein wollen und einfach zu sagen, ich bleibe weiter schmutzig und das Schlechte mag ich auch behalten, das passt nicht mit Jesus zusammen. Und es ist wichtig, dass wenn wir in Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm leben, wenn wir an ihn glauben, in der Beziehung mit ihm stehen, dass wir alles das, was Jesus uns zeigt, auch ablegen. Und dass das eingepflanzte Wort, das Evangelium, wie er es uns grundsätzlich vermittelt hat, dass wir dann in der konkreten Situation, wo Jesus uns es dann greifbar und sichtbar und anwendbar macht, dass wir dann aber auch seine Korrektur, sein Wort annehmen, damit dieser Platz, wo das Schmutzige und Schlechte rauskommt, dann auch gefüllt werden kann. Ich möchte noch mal kurz zu dem Kritikgeben zurückkommen und es dadurch buchstabieren, was das bedeuten kann, das Wort der Wahrheit beim Kritikgeben oder beim Kritikempfangen in Sanftmut aufzunehmen, anzunehmen. Und da könnt ihr mir vielleicht helfen. Was habt ihr da für Ideen? Wie könnte das praktisch, konkret Wirklichkeit werden? Was ist vom Evangelium von Jesus Christus, dass wir gerechtfertigte Sünder sein dürfen in Jesus? Dass wir als Sünder in Jesus gerechtfertigt sind. Was hat es für die Situation des Kritikgebens oder des Kritikempfangens? Was kann da das als Wort der Wahrheit Kraft entfalten, hilfreich werden, wirksam werden?
Liebe.
Okay, erstmal fragen, warum man? Wie hast du gesagt, warum? Okay, dass man, bevor man denjenigen konfrontiert, ey, was hast du denn da für einen Blödsinn gemacht, sondern zu fragen, warum hast du das so und so gemacht? Das kann man ja anklagend fragen, so vorwurfsvoll, dass derjenige schon merkt, oh, ich muss Angst kriegen. Oder man kann es natürlich behutsam machen, dass man sagt, wirklich interessehalber, ey, du hast das so und so gemacht, ja, was hat denn dich dazu bewogen? Mich interessiert's. Also wenn man unter dem Verhalten eines anderen gelitten hat und dann von sich selber erzählt, was das mit einem gemacht hat, das Verhalten des anderen, dass der andere die Chance bekommt, zu sehen, was sein Verhalten für Auswirkungen hatte. Ich finde es total spannend, was jetzt von euch als Antworten kam. Da merkt man, wie weit man irgendwie dann doch anders unterwegs ist in der Predigtvorbereitung in seinem stillen Kämmerchen. Ich fand eure Antworten genial, richtig gut. Meine Gedanken gingen so ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar so in Richtung von Glaubenssätzen oder Wahrheiten, geistlichen Wahrheiten, was die dann austragen für diese Situation, wo Kritik gegeben wird und Kritik empfangen wird. Ich habe da zum Beispiel dran gedacht, wie diese geistliche Wahrheit, wir leben in einer unvollkommenen, sündhaften Welt. Und das heißt, wir werden das Vollkommene hier nie erreichen können. Und das würde dann heißen können, dass Dinge, die schief laufen, dass man die manchmal nicht allzu wichtig nehmen sollte und meinen sollte, jetzt müssen wir das unbedingt beheben, damit wir den Zustand der Vollkommenheit erreichen. Wir werden den Zustand der Vollkommenheit in dieser Welt nicht erreichen können. Auf der anderen Seite aber ist auch vom Evangelium her klar, die sündhafte Wirklichkeit dieser Welt, die wird auf Dauer keinen Bestand haben. Also darf die sündhafte Wirklichkeit dieser Welt auch nicht der Maßstab sein, sondern es gilt tatsächlich weiter, Schlechtes raus und Gutes soll rein. Und das heißt, es ist auch wichtig, dass man Dinge anspricht, dass man nicht sagt, ja, ach, Kritik, das lassen wir alles und dann kann man ja gar nicht die Sachen ansprechen, die vielleicht auch wirklich im Argen liegen und die wichtig sind. Und da kann man auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder, dass man die Vollkommenheit anstrebt oder dass man sagt, der marode Zustand, ja, der ist okay, der soll so bleiben. Das waren so Sachen, die ich da so im Blick hatte. Vielleicht kommt euch ja in die Richtung noch was, jetzt wo ich mal ein Beispiel gegeben habe. Genau, wir haben gerade gehört, Jesus sagt ja mit dem Splitter im eigenen Auge, der Splitter im Auge des anderen, den sehen wir, sprechen den an, aber den Balken vorm eigenen Auge sehen wir nicht. Für mich ist zum Beispiel noch wichtig geworden, wie ich dieses Wort der Wahrheit, das da bereits eingepflanzt ist, wie ich das empfangen kann, zum Beispiel zu sehen, unsere einzige Chance, die wir in dieser Welt haben, ist, dass Gott uns barmherzig ist. Und das ist für mich die Einladung, mit mir selber barmherzig zu sein und genauso auch mit anderen barmherzig zu sein. Andere geistliche Wahrheit für mich ist, dass Gott den Kampf gegen die Sünde in Jesus bereits gewonnen hat. Und wir können diesen Kampf gegen die Sünde aus eigener Kraft gar nicht gewinnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich Gott den Kampf führen lasse und dann in seinem Kampf mitmache, aber dass ich es nicht eigenmächtig tue, weil dann ist die Gefahr, dass ich Schaden anrichte, eine sehr große. Oder auch Stichwort Rechtfertigung. Wenn ich allein aus Gnaden, aus Gottes freiem und gnädigen Willen gerechtfertigt sein darf durch den Glauben an Jesus, dann muss ich mich nicht mehr selber rechtfertigen. Vor mir oder anderen. Und noch eine letzte solche Wahrheit, die mir in der Vorbereitung gekommen ist. Wenn vom Evangelium her klar ist, vom Wort der Wahrheit her klar ist, Gott ist der Richter und der Erlöser und der Herr. Und dann brauche ich das nicht sein in Bezug auf den anderen. Ich brauche den anderen nicht richten, ich brauche ihn nicht retten, ich brauche auch nicht sein Herr sein. Ich darf ihm einfach auf Augenhöhe begegnen. Das sind jetzt alles mal Gedanken gewesen, die ich euch mit reinnehmen wollte, was ich da in Vers 19 für mich jetzt neu entdeckt habe, wenn ich das deute als Reden Gottes, wo ich schnell sein soll mit dem Zuhören. In Konflikten, im Lebensalltag, mit Menschen. Aber natürlich gilt es auch für Begegnungen untereinander. Wie einer so schön gesagt hat, wir haben zwei Ohren bekommen und nur einen Mund. Von daher ist eigentlich die Erinnerung immer präsent. Wir sollten schneller sein mit dem Hören als mit dem Reden. Und das Spannende ist jetzt, dass diese beiden Aspekte, dass Gott zu uns redet, direkt in Situationen uns was vermitteln möchte oder auch in Begegnungen untereinander wir einfach zuhören sollten, erstmal bevor wir reden, dass das auch ineinander greifen kann, dass Gott auch durch den anderen, der mir etwas sagt, vielleicht sogar zu Wort kommen möchte. Und da sind mir so ein paar Beispiele eingefallen, die einem vielleicht nicht so schmecken, wo man dann vielleicht auch gerne sofort mit Reden anfängt, wenn man das hört, um das einfach wegzuschieben, was da der andere jetzt einem sagt, vielleicht sogar mit Ärger reagiert. Wenn mir zum Beispiel als jemand, der gerne Süßes isst, so vom anderen vermittelt wird, du, Süßes ist ungesund und mit deinen ganzen Krankheiten, die du hast, solltest du eigentlich vielleicht weniger Süßes essen. Oder auch Thema mit dem Fleisch, ja, mit der Massentierhaltung heutzutage, das ist ja schon nicht nur aus Tierwohlgründen eigentlich sinnvoll, weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch zu essen, sondern auch aus persönlichen Gründen mit dem, was alles da an Chemie, an Mitteln, an Medikamenten und so weiter in, ja, für die Fleischproduktion, wie man es nennt, also das Mästen von Tieren, was da alles Verwendung findet. Oder wenn mich jemand darauf anspricht, irgendwie ja, auf meine stille Zeit. Tobias, verbringst du Zeit mit Gott? Und ich fühle mich ertappt und boah, oder ich wechsle schnell das Thema, gehe in eine andere Richtung. Oder wo Gott mir vielleicht auch durch andere Menschen deutlich macht, dass er sich von mir wünschen würde, dass ich mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kraft, mehr Know-how in sein Reich investiere und nicht nur in mein eigenes Leben und für meinen eigenen Bedarf. Kann auch in die ganz andere Richtung gehen, dass Gott mich darauf hinweisen will, Tobias, leg mal mehr Ruhepausen ein. Sorg mal für mehr Ausgleich in deinem Leben. Oder jemand, der sich zu wenig bewegt, dass der vielleicht von Gott her hören muss und vielleicht sagt es ein anderer ihm, sagt es Gott durch einen anderen Menschen, demjenigen, beweg dich mal ein bisschen mehr. Achte mal auf deinen Körper. Kann das jetzt beliebig fortsetzen, nicht mehr so perfektionistisch sein, übernommene Dienste ernster nehmen, Verantwortungen ernster nehmen und so weiter. Da kann der Heilige Geist, wenn ihr das Grundanliegen verstanden habt, wunderbar im Alltag euch heute noch, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, den Rest eures Lebens immer wieder daran erinnern, an dieses Bibelwort, dass wir schnell zum Hören sein sollen und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ich möchte jetzt noch einen kurzen Blick auf die anschließenden Verse werfen. Die will ich mir nächsten Sonntag mit euch nämlich ein bisschen intensiver anschauen. Da wird nämlich in anderen Worten weitergeführt, dass Glaube seine Kraft im Leben entfalten soll. Weil der Glaube sonst nur eine fromme Illusion ist, eine Fantasie, eine Idee und wir uns selber vorgaukeln, mit Gott verbunden zu sein, obwohl das gar nicht in dem Maß der Fall ist. Und da geht es auch um tatsächliche Gottesverehrung, also was Gott wirklich ehrt, dass das nämlich nicht nur in die Richtung zu Gott stattfindet, sondern auch in Richtung der von ihm geschaffenen Welt, trotz ihres ja, Sündigseins. Und deswegen möchte ich uns jetzt nochmal diese Verse vorlesen, zum Abschluss der Predigt. Wie es weitergeht in Jakobus 1, Vers 22 bis 27 und dann inhaltlich in der Predigt geht es dann nächsten Sonntag weiter. Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer nur Hörer des Wortes ist, und nicht danach handelt, gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Doch wer in das vollkommene Gesetz hineinschaut, in das Gesetz der Freiheit, und dabei bleibt, also nicht ein vergesslicher Hörer wird, sondern es in die Tat umsetzt, der wird selig sein durch sein Tun. Wenn jemand meint, gottesfürchtig zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesverehrung ist nichtig. Eine reine und unbefleckte Gottesverehrung vor dem Gott und Vater ist diese: Verwaisten und Witwen in ihrer Not zu helfen, sich unbefleckt zu bewahren gegenüber einer gottlosen Welt. Also dazu, wie gesagt, nächsten Sonntag mehr. Lasst uns allen Schmutz und das Übermaß an Schlechtigkeit ablegen, das in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Wollen Raum gewonnen hat. Und lasst uns das eingepflanzte Wort der Wahrheit immer mehr in Sanftmut annehmen, wo es uns begegnet, ob direkt von Gott, ob aus dem Mund anderer. Dieses Wort, das unsere Seelen zu retten vermag. Und das Gott durch Jesus in diese Welt in wunderbarer Weise hineingebracht hat. Amen.